SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Ein Thema dominiert die Sendung: die Anschläge in Brüssel. Auf dem Flughafen detonieren Sprengsätze, Menschen sterben, Dutzende werden verletzt. Kurze Zeit später explodieren Bomben in einer Metrostation. Der belgische Premierminister Charles Michel spricht von einem blindwütigen Anschlag.
Notre pays et nos concitoyens ont été frappés par des attentats aveugles, violents et lâches.
Verschiedene Airlines streichen ihre Flüge, Züge und Metros stehen still. Eine umfassende Analyse gibt es bei uns im Tagesgespräch um 13 Uhr mit dem Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, Joachim Krause. Rendezvous mit Ivana Privakovic. Heute Morgen, kurz nach 8, beginnt in Belgien eine Reihe von Anschlägen. Ein erster Sprengsatz detoniert am Brüsseler Flughafen. Was folgt, sind weitere Explosionen, etwas später auch in einer Metrostation im Zentrum der Stadt. Oliver Washington in Brüssel. Was weiß man zurzeit über die weiteren Fakten?
Also man weiß, dass kurz vor 8, wie gesagt, zwei Sprengsätze am Flughafen detoniert sind und dass um 8:30 dann eine weitere Explosion stattgefunden hat in einer Metrostation in Melbeck. Das ist hier im EU-Quartier, also Luftlinie vielleicht 400 Meter von meinem Arbeitsort entfernt. Wir wissen, dass es Terroranschläge waren. Das hat die Staatsanwaltschaft bestätigt. Das hat auch der Premierminister bestätigt. Wir haben es eingangs gehört. Wir gehen davon aus, oder die Staatsanwaltschaft spricht von einem Selbstmordanschlag beim Flughafen. Man weiß allerdings noch nicht, ob auch dieser Anschlag, auch die Bombe in dieser Metrostation, ob das auch ein Selbstmordanschlag gewesen ist.
Kurz nach der ersten Detonation wurden die Brüsseler Spitäler bereits alarmiert. Von wie vielen Toten und Verletzten geht man im Moment aus?
Also wir gehen davon aus, dass beim Flughafen 13 Menschen ums Leben gekommen sind. Man spricht von 35 Verletzten. In der Metrostation sollen 15 Menschen ums Leben gekommen sein. Dort ist die Rede von 55 Verletzten und auch von vielen Schwerverletzten. Ich habe selber Bilder, also ich meine, es zirkulieren ja im Internet und überall sehr viele Bilder, auch vom Flughafen, aber insbesondere auch von dieser Metrostation. Und wenn man Bilder dieser Metrolinie sich anschaut, dann muss man einfach feststellen, dass die Wucht der Explosion enorm gewesen sein muss. Diese Metrolinie, die ist ziemlich kaputt, also zerstört worden. Und insofern ist das schon eine sehr traurige Bilanz.
Sind eigentlich weitere Anschläge zu befürchten?
Der Premierminister hat kurz vor 12 Uhr, also Charles Michel hat kurz vor 12 Uhr eine Medienkonferenz abgehalten. Sie wollen das offensichtlich nicht ausschließen. Und deshalb rufen sie auch zu höchster Wachsamkeit auf. Also sie rufen hier in Brüssel die Menschen dazu auf, dass sie eigentlich zu Hause bleiben sollen, dass sie das Haus nicht verlassen sollen. Und auch hier im EU-Quartier hat auch die Kommission beispielsweise, sie hat alle Mitarbeiter dazu aufgefordert, das Kommissionshauptgebäude und auch die anderen Gebäude nicht zu verlassen.
Nicht nur in Brüssel, sondern im ganzen Land herrscht jetzt höchste Terrorwarnstufe. Was bedeutet das genau?
Das bedeutet, dass die Metrolinien nicht funktionieren, also dass sie eingestellt wurden, die Metroverbindungen. Und für das, also es bedeutet auch, dass beispielsweise an den Außengrenzen die Sicherheitskontrollen massiv verschärft wurden. Es bedeutet aber vor allem auch, dass die Orte, welche speziell sensibel sind, also beispielsweise die Flughäfen oder eben auch Bahnhöfe oder beispielsweise auch die Atomkraftwerke, nun speziell gesichert werden von der Polizei, aber auch von der Armee.
Offenbar sind die Menschen in Brüssel sehr in Sorge, so sehr, dass das Telefon und das Handynetz überlastet sind. Der entsprechende Minister hat die Menschen aufgerufen, über soziale Medien zu kommunizieren und das Telefonnetz zu entlasten. Wie erleben Sie die Stimmung in der Stadt?
Also ich bin etwa um 8.45 Uhr, also kurz nach dieser Explosion in der U-Bahn-Station, etwa um 8.45 Uhr bin ich hier in meinem Büro angekommen mit dem Velo. Und ich bin dann auch danach, als ich hier in meinem Büro war, bin ich etwas rumgelaufen hier im Quartier. Und man konnte am Anfang, ist man noch relativ nahe zu dieser Metrostation rangekommen. Unterdessen ist das weiträumig abgesperrt, alles dieses ganze Gebiet. Und da hat man, also ich habe Menschen gesehen, die haben weinend diese Region dort verlassen. Ich habe Menschen gesehen, die wurden in Krankenwagen gehievt. Unterdessen kommt man, wie gesagt, nicht mehr so nahe ran, aber die Menschen stehen unter Schock. Es sind grausame Bilder, die man hier sieht. Und was einfach noch zu betonen ist, der Flughafen, das ist klar, das ist ein öffentlicher Ort. Da verkehren Tausende von Menschen, wollen da ein Flugzeug besteigen, aber auch diese Metrolinie. Praktisch alle, die vom Zentrum der Stadt in das EU-Quartier wollen und hier arbeiten, die müssen mit dieser Metrolinie hierhin in das EU-Quartier kommen. Und es ist sozusagen ein Zeichen, dass es hätte sozusagen praktisch jeden treffen können, der mit dieser Metrolinie zur Arbeit fährt. Und deshalb sitzt der Schock schon sehr tief.
Sie haben es gesagt, die belgische Staatsanwaltschaft spricht von terroristisch motivierten Taten. Gibt es denn schon erste Spuren, erste Hinweise auf die Täter?
Das gibt es nicht. Es gibt keine Bekennerschreiben. Also es gibt insofern keine Erkenntnisse, keine Hinweise, aber dass es scheinbar eben Selbstmordanschlag beim Flughafen gewesen ist und dass die Täter auch an Orten zugeschlagen haben, die jeden hätten treffen können, das spricht oder das sind Indizien, welche für einen Anschlag mit islamistischem Hintergrund sprechen. Aber wir wissen es nicht dazu, das können wir nicht bestätigen.
Der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge in Paris, Salah Abdeslam, ist ja vergangenen Freitag in der Brüsseler Gemeinde Molenbeek festgenommen worden. Muss man jetzt davon ausgehen, dass diese Anschläge so etwas wie ein Racheakt sind?
Auch das wissen wir nicht. Wir können nur so ein Puzzle uns sozusagen zusammenstellen. Gestern, was vielleicht eine interessante Information ist, gestern hat die belgische Staatsanwaltschaft eine weitere Person zur Fahndung ausgeschrieben, die möglicherweise auch mit der Organisation dieser Anschläge, die bei der Organisation dieser Anschläge in Paris beteiligt gewesen sein könnte. Das spricht offensichtlich dafür, also wenn sie das tatsächlich gewesen ist, diese Person, dann spricht das dafür, dass aus diesem Umfeld von Salah Abdeslam und von den Paris-Attentätern offensichtlich noch andere unterwegs gewesen sind. Vielleicht haben sie heute zugeschlagen, das wissen wir nicht, das könnte eine Reaktion gewesen sein darauf. Wir wissen es nicht und auch hier beim belgischen Radio und beim belgischen Fernsehen, da werden logischerweise diverse Terrorismusexperten interviewt und da habe ich heute Morgen auch die Einschätzung gehört, dass es auch eine terroristische Zelle sein könnte, die mit dieser terroristischen Zelle von Salah Abdeslam überhaupt nichts zu tun hat. Also wir spekulieren hier noch und wir können auch hier eigentlich nichts bestätigen.
Danke für die Einschätzungen und Informationen, Oliver Washington in Brüssel. Die Reaktionen auf die Attentate in Brüssel kamen schnell und in deutlichen Worten aus Frankreich und aus anderen Ländern in Europa. Und den Worten folgten erste Taten. Diverse Staaten verschärfen ihre Sicherheitsmaßnahmen. Frankreich zum Beispiel stellt zusätzliche Soldaten an die Grenze. Charles Liebherr fasst zusammen.
Die Anschläge in Brüssel haben natürlich im Nachbarland Frankreich besonders große Bestürzung ausgelöst. Präsident François Hollande rief um 10 Uhr den Sicherheitsrat der Regierung zusammen, um die Lage in Frankreich zu erörtern. Im Anschluss an die Sitzung rief Innenminister Bernard Cazeneuve seine europäischen Kollegen auf, den Kampf gegen den Terrorismus in Europa endlich zu beschleunigen.
Ces événements qui frappent à nouveau au cœur de l'Union européenne.
Die EU wird im Herzen getroffen. Es ist höchste Zeit, dass die Union die von Frankreich geforderten Maßnahmen im Kampf gegen den Terrorismus endlich umsetzt. Insbesondere das Europäische Parlament soll umgehend die Beratung für ein Gesetz zum Austausch aller Flugpassagierdaten in Europa beginnen, so Cazeneuve. Die widerwärtigen Anschläge in Brüssel lassen uns alle zusammenstehen, Solidarität mit den Opfern und Entschlossenheit gegen den Terrorismus. Das schrieb der Sprecher der deutschen Bundesregierung, Steffen Seibert, im Kurznachrichtendienst Twitter. Wegen der Anschlagsserie in Brüssel hat auch Deutschland die Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen und Bahnhöfen verschärft. Ähnlich reagieren auch alle anderen Regierungen in den europäischen Hauptstädten. An allen großen Flughäfen in Frankreich und anderen Ländern wurden die Kontrollen noch einmal verstärkt, ebenso die Kontrollen an den Grenzen zu Belgien. Zahlreiche internationale Flugverbindungen nach Brüssel wurden nach Frankreich und die Niederlande umgeleitet. Alle Zugsverbindungen nach Brüssel sind zurzeit unterbrochen, alle Thalys-Züge von und nach Paris, auch alle Eurostar-Züge zwischen London und Brüssel werden umgeleitet, angehalten oder annulliert.
Charles Liebherr. Frankreich verschärft seine Kontrollen also flächendeckend. Schärfere Sicherheitsvorkehrungen gelten zum Beispiel auch in der Prager Metro, am New Yorker Flughafen. Zugsverbindungen und Flüge sind gestrichen. Und auch die Schweiz reagiert auf die Anschläge in der EU-Hauptstadt. Max Ackermann fasst zusammen.
Die Schweiz verurteile die Anschläge aufs Entschiedenste, twittert Bundespräsident Johann Schneider-Ammann. Seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Familien. Im Bundesamt für Polizei FEDPOL steht die interne Taskforce in Kontakt mit den Kantonspolizeien der drei Flughafenkantone und auch mit dem Nationalen Führungsstab Polizei. Laut Nachrichtendienst des Bundes gäbe es keine Hinweise auf eine direkte Bedrohung der Schweiz. Zuerst gehe es nun darum, herauszufinden, was genau geschehen sei und dann zu prüfen, ob und welche Massnahmen es brauche, sagt FEDPOL-Sprecherin Gatti Mare.
Im Moment ist es zu früh, um Sofortmaßnahmen zu entscheiden, aber wir stehen in Kontakt und wir analysieren die Situation laufend.
Für konkrete Sicherheitsmaßnahmen sind die kantonalen Polizeikorps zuständig. Details will Carmen Surber, Sprecherin der Kantonspolizei Zürich, aus taktischen Gründen zwar nicht bekannt geben, aber...
Selbstverständlich sind wir wachsam und haben unsere Polizeipräsenz punktuell erhöht, namentlich zum Beispiel am Flughafen in Zürich.
Falls nötig, würden weitere Massnahmen ergriffen. Ähnlich tönt es am Flughafen Zürich selber. Sprecherin Sonja Zöchling.
Das Sicherheitsdispositiv für den Flughafen Zürich, das wird ja laufend überprüft und je nach aktueller Situation wird es auch angepasst. Aber alles, was im Hintergrund vorbereitet oder geändert wird, das kommunizieren wir nicht öffentlich, weil es ist ja nur so sicher, wenn es nicht bekannt ist.
Die Auswirkungen auf Passagiere und Gäste hielten sich aber in Grenzen, heisst es auf allen drei internationalen Flughäfen in der Schweiz. Außer natürlich, dass die Flüge nach Brüssel gestrichen werden mussten. Ab Basel wären das heute noch 2, ab Zürich 5 und ab Genf Cointrin sogar 10. Dort lege man immer großen Wert auf die Sicherheit, beteuert Flughafensprecher Bernard Stempfli, heute ganz sicher nicht weniger.
On est très attentif à la sécurité en général et aujourd'hui on le sera pas moins.
Auch die SBB verfolgt die Situation aufmerksam. Ab Basel gibt es 2 direkte Verbindungen nach Brüssel, beide am Nachmittag. Im Moment sei noch nicht klar, wie weit die Züge kommen und wo sie allenfalls für wie lange gestoppt werden, heisst es auf Anfrage. Auskunft gibt es auf sbb.ca/166. Das Außendepartement EDA schließlich weist auf seine normale Helpline hin. Angehörige von Opfern oder möglichen Opfern können sich dort jederzeit melden.
Max Ackermann. Seit Monaten fürchtet man Terroranschläge in Brüssel. Heute sind sie passiert. Waren sie nicht zu verhindern? Gast im Tagesgespräch ist der Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, Joachim Krause. Das Gespräch mit ihm bei uns um 13 Uhr. Und nun hat Andreas Freudig die weiteren Nachrichten.
Für die Schweizer Hochschulen und für die Forschung braucht es mehr Mittel, als der Bundesrat in seiner Botschaft vorsieht. Für den Zeitraum 2017 bis 2020 müssten die Beiträge des Bundes jährlich um mindestens 3,2% steigen, statt um 2%, fordert das Netzwerk Future, dem die Schweizer Universitäten, der ETH-Rat, der Nationalfonds und die Akademien der Wissenschaften angehören. Allein die Universitäten benötigten 55 Millionen Franken mehr, die Fachhochschulen 40 Millionen. Im ETH-Bereich seien 160 zusätzliche Millionen nötig und beim Nationalfonds 60 Millionen. Der Bundesrat rechnet für Bildung, Forschung und Innovation für die 4 Jahre bis 2020 mit Ausgaben von 26 Milliarden Franken. Die 130 Privatspitäler in der Schweiz fühlen sich benachteiligt, weil die Kantone die öffentlichen Spitäler bevorzugt behandeln würden. Unter anderem beklagt der Verband der Privatspitäler, dass in gewissen Fällen ihre Bettenzahl beschränkt werde. Damit würden die Kantone zugunsten ihrer Spitäler in den Markt eingreifen. Die kantonale Gesundheitsdirektorenkonferenz weist den Vorwurf der Bevorzugung zurück. Die Kantone hielten sich an die gesetzlichen Vorgaben. Das Flüchtlingshilfswerk der UNO stellt einen Teil seiner Hilfsleistungen in den Aufnahmezentren für Flüchtlinge in Griechenland ein. Wie das UNHCR in einer Mitteilung schreibt, sind seit dem Abschluss des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei die sogenannten Hotspots zu Internierungslagern geworden. Da das UNHCR diese Art der zwangsweisen Internierung ablehne, werde man in Zukunft in diesen Lagern nur noch eine Minimalpräsenz aufrechterhalten. Besondere Sorge bereitet dem UNHCR, dass das Abkommen in Kraft gesetzt wurde, bevor die nötigen Schutzmaßnahmen in Griechenland getroffen worden sind. Im Februar haben Schweizer Unternehmen Waren im Wert von 17,6 Milliarden Franken exportiert. Das sind fast 9% mehr als im Vorjahresmonat. Allerdings hatte der diesjährige Februar einen Arbeitstag mehr, was laut der Eidgenössischen Zollverwaltungsdirektion zum Anstieg beigetragen hat. Bereinigt um diesen zusätzlichen Arbeitstag beträgt das Exportplus noch 3,7%. Die Importe hingegen sanken, und zwar um 7,2% auf 13,6 Milliarden Franken, bereinigt um den zusätzlichen Arbeitstag. Das Bundesamt für Polizei, FEDPOL, verstärkt die Leitung der Bundeskriminalpolizei. Das schreibt das FEDPOL in einer Mitteilung. Nach dem Abgang von René Wohlhauser im Herbst behält Hans-Rudolf Fluri seine Funktion als Chef ad interim. Er soll so die laufende Reorganisation der Bundeskriminalpolizei abschließen. Yannis Galandré ist neu zum stellvertretenden Chef ernannt worden. Galandré ist Jurist und arbeitet seit über 10 Jahren bei der Neuenburger Staatsanwaltschaft. 26 neue Beschwerden sind letztes Jahr bei der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI eingegangen. Sie richteten sich, bis auf eine, gegen Sendungen der SRG. Die Ausnahme betraf ein Lokalradio, wie aus dem Tätigkeitsbericht der UBI hervorgeht. Die Beschwerden hätten sich auf 19 verschiedene Sendegefäße verteilt und vor allem Nachrichten- und Informationssendungen betroffen. Die UBI erledigte 2015 insgesamt 23 Verfahren. In 3 Fällen hieß sie die Beschwerden gut. 2 betrafen Radio-SRF, 1 Fernsehen-SRF. Das Wetter. Heute und morgen gibt es ein Gemisch aus Sonne und Wolken. Am meisten Wolken bleiben an den Voralpen. Im Westen, im Wallis und im Süden scheint meist die Sonne. Morgen fällt besonders im Osten wenig Regen oder ab rund 700 Metern Schnee. Mit Biese werden im Norden 10 Grad erreicht, im Süden wird es milder mit 16 Grad.
SRF Verkehrsinfo von 12.47 Uhr. In der Region Aargau zwischen der auf der A1 Richtung Zürich zwischen Baden-West und Wettingen-Ost. Stau wegen eines Unfalls. Der linke Fahrstreifen ist gesperrt. Und mit diesen Themen geht es weiter im Rendezvous. Kampf um Patienten. Warum sich Privatspitäler von den Kantonsspitälern benachteiligt fühlen. Imageproblem. Warum viele ausländische Holdinggesellschaften gar nicht mehr so scharf sind auf Steuergeschenke in der Schweiz. Und Katar führt einen internationalen Mediengipfel durch. Ausgerechnet Katar und Pressefreiheit. Seit 2012 können Patientinnen und Patienten frei wählen, ob sie in einem öffentlichen oder in einem privaten Krankenhaus behandelt werden. Und immer mehr Patienten, konkret jeder 5. wählt das Privatspital. Und von dort kommt jetzt Kritik. Die Kantone würden die öffentlichen Spitäler bevorzugen. Inlandredaktor Raphael Vonmatt.
Den 130 Privatkliniken in der Schweiz geht es gut. Sie verzeichnen steigende Marktanteile und wachsende Patientenzahlen. Dennoch sind sie unzufrieden und fühlen sich von den Kantonen benachteiligt. Adrian Denler ist der Präsident des Verbandes der Privatspitäler. Er macht ein Beispiel.
Mit gewissen Massnahmen, welche die Kantone getroffen haben, werden außerkantonale Behandlungen massiv verteuert durch den Wohnsitzkanton, damit der Patient möglichst im eigenen Kanton bleibt.
Das sei nicht zulässig, so Dendler. Und ebenfalls nicht zulässig sei es, dass in gewissen Fällen die Zahl der Betten in Privatspitälern beschränkt worden sei. Die Kantone würden also zugunsten der eigenen öffentlichen Spitäler in den Markt eingreifen. Und die Privatspitäler sehen noch ein zweites Problem. Die Kantone hätten zu viele Kompetenzen. Sie genehmigen die Spitallisten, kontrollieren die Qualität, gleichzeitig besitzen sie eigene Spitäler. Laut Adrian Denler ist das ein Interessenskonflikt.
Da kommt man natürlich schon in das Bild, dass die Fußballmannschaft mit dem Schiedsrichter zusammenspielt gegen die andere Mannschaft. Und das kann nur Missverständnisse geben.
Der Verband der Privatkliniken verlangt nun, dass die Rollen getrennt werden.
Ein Kanton kann nicht Besitzer sein auf der einen Seite und Kontrollbehörde gleichzeitig.
Mit den Vorwürfen und Vorschlägen konfrontiert, schüttelt Michael Jordi nur den Kopf. Jordi ist Zentralsekretär der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK, vertritt also die angegriffenen Kantone. Es stimme nicht, dass die öffentlichen Spitäler bevorzugt würden.
Mir sind keine solche Bevorzugung bekannt. Wenn in den letzten Jahren Angebote abgebaut wurden, dann war es vor allem in öffentlichen, kleineren, regionalen Spitälern. Und gegen jede Spitalliste kann Beschwerde geführt werden. Das heißt, die Kantone sind gezwungen, sich rechtskonform zu verhalten. Es gibt eine gerichtliche Überprüfung davon.
Dass die Privatspitäler in Einzelfällen in ihrer Größe eingeschränkt werden, sei vom Gesetz so gewollt, sagt Jordi weiter.
Die Kantone müssen ein Überangebot verhindern. Es soll nicht einfach jeder Leistungserbringer, jedes Spital alles machen dürfen, was er will, auch mengenmäßig nicht. Es geht schließlich um den wirtschaftlichen Einsatz von Prämien und Steuergeldern.
Und Michael Jordi spielt den Ball an die Privatspitäler zurück. Diese würden von der freien Spitalwahl der Patienten profitieren. Das habe zu ihrem Wachstum beigetragen. Bleibt also festzuhalten, im Kampf um Patienten investieren private wie öffentliche Kliniken tüchtig. Damit dürfte sich auch der Gegensatz zwischen den privaten und den öffentlichen Spitälern weiter verschärfen.
Steuerparadies Schweiz. Für ausländische Unternehmen gilt das noch. Sie können noch 3 Jahre lang von Privilegien profitieren, die Schweizer Firmen nicht haben. Doch viele ausländische Holdingfirmen überlegen sich heute schon, auf ihren Sonderstatus zu verzichten. Denn sie fürchten um ihren Ruf, sollten die Steuersparkonstrukte bekannt werden. Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis.
24'000 ausländische Holdinggesellschaften gibt es in der Schweiz. Das sind häufig Firmen, die in der Schweiz ihre ausländischen Produktionsstätten juristisch bündeln, um hier von extra günstigen Steuersätzen zu profitieren. Die meisten ausländischen Holdinggesellschaften bezahlen weniger Steuern als normale Schweizer Unternehmen. Im Kanton Zug etwa wird der Gewinn mit 12% Steuern belastet. Normale Firmen müssen 2% mehr abgeben. Die Holdinggesellschaften sind gern gesehen, denn trotz tieferen Steuersätzen zahlen sie rund die Hälfte der Bundessteuern für juristische Personen. Ihre Steuerprivilegien müssten sie aber in rund 3 Jahren abgeben. Das haben die OECD und die EU mit der Schweiz ausgehandelt. Interessanterweise beginnen jetzt schon einige der Holdingfirmen auf ihre Steuerprivilegien zu verzichten. Das zeigt sich vor allem im Kanton Zug, der am meisten Holdinggesellschaften hat. Heinz Tänler, Zuger Finanzdirektor.
Das ist bei uns ein Thema, das sehr prioritär diskutiert wird.
Auch beim Wirtschaftsprüfer PwC melden sich seit Anfang Jahr bedeutend mehr Holdingfirmen als sonst, um sich in Sachen Aufgabe der Steuerprivilegien beraten zu lassen, sagt Laurenz Schneider, Direktor für Steuerfragen bei PwC Schweiz. Zum einen ließen sie prüfen, was ein solcher Schritt für ihre Steuerbelastung bedeuten würde. Viele dieser ausländischen Gesellschaften haben aber noch ein zweites Motiv. Wegen eines Abkommens mit der OECD liefert die Schweiz schon bald heikle Steuerdaten an ausländische Steuerämter. Laurenz Schneider.
Und hier stellen sich die Unternehmen natürlich die Frage, welche Risiken allenfalls für sie verbunden sind, wenn solche Steuerrulings mit ausländischen Steuerbehörden ausgetauscht werden.
Das heißt, ausländische Holdingfirmen scheuen das Reputationsrisiko, wenn wegen des Informationsaustausches im Ausland bekannt wird, dass sie in der Schweiz steuerprivilegiert behandelt wurden. Ein fiktives Beispiel. Hat eine ausländische Holdingfirma in der Schweiz eine Näherei in Italien, so erfahren die italienischen Steuerbehörden wegen des OECD-Abkommens schon bald, wie viel Umsatz und Gewinn die Niederlassung im Bel Paese erwirtschaftet. Das war bisher nicht so. Und die Italiener sehen dank der Unterlagen auch, dass der Holdingsitz in der Schweiz steuerprivilegiert ist. Die Befürchtung der Unternehmen ist nun, dass, um beim fiktiven Beispiel zu bleiben, die Italiener den in ihrem Land erwirtschafteten Gewinn der Näherei höher besteuern, weil die Schweizer Steuerprivilegien international geächtet sind und ab 2019 nicht mehr angewandt werden dürfen. Das gilt es zu verhindern. Deshalb prüfen die Holdingfirmen jetzt schon, auf ihre Steuerprivilegien zu verzichten, um ab 2018 als ganz normales Unternehmen dazustehen, auch gegenüber ausländischen Steuerämtern. Wenn die Holdingfirmen aber ihre Steuerprivilegien aufgeben, dann werden sie normal besteuert, müssen also mehr als bisher zahlen. Bund und Kantone erhalten so mehr Steuereinnahmen. falsch, sagt die Basler Finanzdirektorin Eva Herzog. Die Firmen beginnen einfach, ihre stillen Reserven abzuschreiben. Und schon sinkt ihr Gewinn, den sie versteuern müssen.
Das heisst, sie bezahlt ungefähr gleich viele Steuern wie vorher.
Die geltenden Steuerregeln gehen also recht pfleglich mit den Holdingfirmen um. Sie können sich jetzt schon von den anrüchigen Steuerprivilegien verabschieden, ohne nennenswerte Kostenfolge, und sich dann ohne Makel aus der Vergangenheit präsentieren.
Und bevor wir wieder nach Brüssel schalten oder über Brüssel sprechen, noch dies. Sie berichten über die Ereignisse in der Welt, gewichten, ordnen ein. Große Medien wie BBC, Guardian oder die Deutsche Presseagentur. Spitzenvertreter dieser und hunderter weiterer Medien tauschen sich seit dem Wochenende aus, und zwar in Katar. Ausgerechnet in dem Land, in dem die Pressefreiheit nicht wirklich ein hohes Gut ist. Ist es ein Widerspruch oder vielleicht ein Hoffnungsschimmer, dass Katar sich öffnet? Aus Doha berichtet Fredrik Steiger.
Auf den Ranglisten der Medienfreiheit liegt Katar, liegen erst recht die übrigen Golfstaaten hinten, weit hinten. Doch das dürfe kein Grund sein, für eine Medienfreiheitsorganisation ein Land zu meiden, sagt Barbara Trionfi, Direktorin des International Press Institute, IPI, dem auch Schweizer Radio und Fernsehen angehört.
Very often we go to places where we believe that our World Congress can bring about change.
Man führe den Medienweltkongress oft genau an Orten durch, wo es Veränderungen brauche. Tatsächlich ließ Katar unmittelbar, bevor Chefredaktoren und Verleger aus aller Welt einflogen, den wegen Kritik am Emir zu 15 Jahren Haft verurteilten Schriftsteller Mohammed Al-Ajami frei. Das IPI habe, so Trionfi, klare Bedingungen gestellt, um nach Katar zu kommen.
We set some conditions, and for us the primary condition is that every single journalist in the world who registers.
Keine Vorschriften dazu, wen man zum Weltkongress einlade, keine darüber, welche Themen man aufgreife. Das habe Katar akzeptiert. In einem Punkt gab man dennoch klein bei.
We did whatever we could to bring our colleagues with an Israeli passport.
Israelischen Mitgliedern und Gästen wurde die Einreise verweigert. Tatsächlich wird nun seit 4 Tagen in Doha lebhaft über die Medienfreiheit debattiert, die es im Land selber kaum gibt. Ein Menschenrechter aus Bahrain zieht über die Unfreiheit in den Golfstaaten her. Eine mutige lokale Journalistin, die Chefin der Webseite Doha News, Shabina Khatri, erklärt:
It's not a new thing that people in the Gulf who come to work here.
Alle im Land wüssten, wie schlecht Gastarbeiter aus der dritten Welt hier behandelt würden. Doch jahrelang wurde das Thema von den Medien gemieden. Erst allmählich werde es aufgegriffen. Auffallend aber auch, die katarischen Medien blenden die Medienfreiheitsdiskussion, die zurzeit vor ihrer Tür stattfindet, weitgehend aus. Der staatliche Fernsehsender Qatar TV bietet wie üblich öde Debatten zu harmlosen Themen. Zeitungen drucken im Politikteil seitenweise Staatstragendes und Al Jazeera, der wichtigste Sender der arabischen Welt, der von Katar finanziert wird und hier beheimatet ist, berichtet auch jetzt lieber über Probleme anderswo als über jene zu Hause.
This is Al Jazeera.
Hello, welcome to the News Hour. I'm Fully Batibo, live in Doha. Coming up in the next 60 minutes.
Al Jazeera, das die 3 zurzeit in Doha stattfindenden Medienkongresse mitorganisiert, ist ohnehin ein heikler Fall. Nach seiner Gründung vor 20 Jahren galt der Sender als Leuchtturm. Professor Mark Farha, der am Doha-Institut für weiterführende Studien lehrt, sagt es so.
Es war schon eine Brise frischer Luft.
Doch spätestens seit dem arabischen Frühling, in dem Katars Regierung in Ägypten, Syrien oder Libyen dezidiert Position gegen die alten Diktatoren und für islamistische Parteien bezog, hat Al Jazeera Schlagseite.
Viele Leute haben Al Jazeera verlassen. Ungefähr 50 und mehr der zum Teil besten Reporter haben Al Jazeera verlassen aus Protest.
Darunter etliche Schiiten. Andere wurden entlassen.
Es gibt gewisse noch professionelle Standards, aber man spürt den ideologischen Druck.
Ebenfalls entlassen wurde der holländische Chef des von der Regierung geschaffenen Doha-Instituts für Medienfreiheit. Er nahm offenbar diese Freiheit zu ernst, äußerte sich zu kritisch. Mustafa Suag, der Generaldirektor von Al Jazeera, will von Einschränkungen von oben nichts wissen. Man funktioniere wie die BBC, wie die SRG.
It's like the BBC. It's like your own company.
Jedem neuen Journalisten sage er, man müsse in der Berichterstattung keinerlei Rücksicht auf den Zahlmeister von Al Jazeera nehmen, auf den Emir.
We tell them from the beginning, you have nothing to do with the paying master, as you called it.
Schaut man manche Programme, kommen einem Zweifel. Zumindest die Selbstzensur ist ausgeprägt. Dennoch, es bewegt sich auch in den Golfstaaten etwas. Es gibt weniger Tabuthemen, es gibt bisweilen kritische Berichte, es gibt einzelne Medien, welche die Freiheiten ausschöpfen, die sie laut Verfassung und Gesetz gar nicht haben. Shabina Khatri von Doha News.
Now that there is this light shining on the country, there are reforms in progress.
Weil Katar inzwischen auch wegen der bevorstehenden Fußball-WM international im Scheinwerferlicht stehe, tue sich etwas, wenngleich sehr langsam.
Friedrich Steiger. 13 Uhr. Die Terroranschläge in Brüssel beschäftigen uns weiter. Im Tagesgespräch mit dem Terrorexperten und jetzt auch in den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andreas Freudig.
26 tot und über 130 Verletzte, dies die vorläufige unbestätigte Bilanz der Terroranschläge in Brüssel. Kurz nach 8 Uhr morgens waren am Flughafen zwei Sprengsätze explodiert, kurz nach 9 Uhr ein weiterer in einer U-Bahn-Station. Der belgische Regierungschef Charles Michel spricht von einem blindwütigen Akt und einer schweren Prüfung für Belgien. Das Land sei aber vereint und solidarisch. In der Schweiz überprüfen die Behörden die Sicherheitslage laufend. Das Bundesamt für Polizei stehe in Kontakt mit den kantonalen Polizeien. Am Flughafen Zürich wurde die Polizeipräsenz punktuell verstärkt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.